ist Florian und ich mache den Echte Papas Podcast, weil ich Papa bin und ich ziehe das so wahnsinnig gerne in die Länge, weil ich dann sehe, dass Marco eigentlich schon Anlauf nimmt, aber irgendwie kommt er nicht von der Stelle.
Und vor allem hast du so einen Singsang, das kann ich jetzt übernehmen. Und an der anderen Leitung ist der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papas. Also Singsang, also das war jetzt, du hast mich ja sehr, also sehr übertrieben dargestellt, ne?
Nein.
Naja.
Egal. Gut.
Ich hab ja heute mal wieder eine Frage mitgebracht für dich, Marco. Und ich weiß ja nicht, wie es bei euch so im Bekanntenkreis und deiner Bubble so abläuft, aber gibt's da schon Menschen, Familien, Freunde, die sich trennen? Also nicht von einem Auto trennen, nicht von einer Wohnung trennen, sondern gemeinsam, also von sich, also sich als Paar trennen quasi.
Ja,
und
ja, heftig.
Wie wird das, ja, und oh, heftig heißt mit Drama, so richtig à la Rosenkrieg mit Michael Douglas?
Also erstmal muss ich sagen, dass das irgendwie so wellenförmig ist. Also vor vielen, vielen Jahren hatte ich das interessanterweise im Kollegenkreis, dass sich viele getrennt haben. Dann wurde es ruhiger. Und jetzt gerade aktuell wieder ziemlich viele im Bekanntenkreis. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen am Alter. Unsere Kinder sind ja 15 und 18 und da macht es bei vielen, glaube ich, Klick in der Beziehung und dann ziehen sie die Reißleine. Sagt man das so? Also ja, also ich habe ja auch mal gelesen, dass sich Paare entweder gleich zum Anfang eines Kindes trennen oder dann wirklich sehr viel später, wenn sie dann flügge werden, die Kinder. Und das kann ich jetzt wirklich nachvollziehen. Und wo du sagst, so mit Drama, mal so, ja. Aber es gibt auch, ich kenne auch Paare, die überhaupt keinen Kontakt mehr haben oder die wirklich über den anderen herziehen, über den Ex-Partner. Also ganz schlimm.
Okay, finde ich sehr spannend. Wir haben da ja auch eine ganz tolle Gesprächspartnerin dafür gefunden, weil es um Trennung geht. Ja, es geht schon um Trennung, aber weil es ja dann sehr häufig in der Kommunikation hapert oder es läuft irgendwie in der Kommunikation mit den Kindern, die Kinder geraten irgendwie in die Mühlen dazwischen und so. Und damit das nicht passiert, und ich glaube aber eher, das geht vor allen Dingen um Trennung in den ersten Anfangsjahren. Würde ich meinen. Vermutlich.
Ja, also man muss sagen, wenn die Kinder größer sind und man trennt sich als Paar.
Das ist eine andere Form der Kommunikation natürlich.
Ja, auf jeden Fall.
Aber worauf ich hinaus wollte, long story short, Nicola Schmidt, ja, kennen wir alle, ist mal wieder bei uns. Schon zum dritten Mal mittlerweile, ne? Das häuft sich gerade. Und viele Gesprächspartnerinnen, die Männer schon bei uns.
Genau, aber alle die ersten zwei Folgen verpasst haben, den muss man vielleicht sagen, Nicola Schmidt, Wissenschaftsjournalistin, Bestseller-Autorin, ne, und Gründerin des Artgerecht-Projektes. Also
richtig.
Total in dem Thema Kinder und Kindererziehung drin und hat sich jetzt halt mit einem neuen Buch, das da heißt Trennung ohne Drama, wirklich dieser Beziehungsebene nochmal angenommen. Und
richtig.
Ein ganz wichtiges Thema.
Genau, und die haben wir jetzt heute mal eingeladen, um genau das mal zu beleuchten. Vielleicht kann sie uns die ein oder anderen Tipps geben, wie das zum Beispiel in der Kommunikation ablaufen kann.
Aber willst du dich trennen? Willst du dich trennen von
nein,
mir?
Nein, nee, von dir nein.
Ach so.
Da müsste man schon noch mal ein neues Buch schreiben.
Okay, also aber, ich halte fest, du willst dich weder von mir trennen noch von deiner Frau.
Richtig. Aber ich will natürlich eine Hilfestellung für alle die geben, die darüber nachdenken.
Ja, das will ich auch. Oder die mitten in so einer Trennung stecken.
Zum Beispiel. Aber hey, lassen wir Nicola mal rein.
Unbedingt.
Die ist übrigens, ja, mal gucken, wo wir sie erwischen. Vielleicht auf dem Wasser, vielleicht auf dem Schiff, man weiß es nicht.
Vielleicht im Himmel.
Cool. Hallo Nicola, schön, dass du wieder mal bei den echten Papas bist.
Willkommen Nicola.
Schön, dass wir dich wiedersehen können, wie wir gerade erfahren haben, live vom Boot. Nein, nicht live vom Boot, sondern eher Aufnahme vom Boot, vom Segelboot.
Genau.
Haben wir auch noch nicht so gehabt. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder sprechen und starte gleich mal einfach mit meiner ersten Frage. In deinem Buch Trennung ohne Drama sprichst du über achtsame Begleitung von Kindern durch familiäre Veränderungen. Gleich mal so volle Kanne. Was ist der wichtigste Ratschlag, den du Eltern geben kannst, die sich trennen?
In Bezug auf ihre Kinder ist das eigentlich der gleiche Ratschlag, den ich Eltern fast immer in der Erziehung geben würde. Und das ist, bleibt in Kontakt mit euren Kindern. Also erzählt ihnen keine Lügen. Tut nicht so, als wäre was nicht ist. und gibt kindgerechte Antworten auf kindliche Fragen und versucht so gut für euch selber zu sorgen, dass ihr nicht in eurem Stress den Kontakt zu den Kindern verliert, weil das passiert, dass ihr nicht den Kontakt zu den Kindern verliert, weil das passiert ganz schnell.
Da hake ich gleich mal ein. Es gibt ja immer, also ein Paar entscheidet sich, wir trennen uns und irgendwann muss es den Kindern erklärt werden. Nun weiß ich, ist das natürlich eine Frage des Alters der Kinder, aber wenn wir mal das außen vor lassen, wie erkläre ich meinen Kindern die Trennung am besten? Vielleicht kannst du tatsächlich in deiner Antwort dann noch das ein bisschen staffeln nach Altersklassen, aber es gibt wahrscheinlich erstmal eine grundlegende Antwort auf diese Frage.
Also, egal welches Alter die Kinder haben, ist es immer besser, wenn wir es den Kindern zusammen erklären. Schon mal der erste Schritt. Weil die Kinder dann nicht sofort diesen Bindungsstress haben, sondern zumindest sind Mama und Papa oder Mama und Papa noch so da, dass sie den Kindern gemeinsam erklären können, okay, hier ändert sich jetzt was. Das bringt einfach mehr Ruhe ins System, als wenn einer der beiden Elternteile schon weg ist. Dann erklären wir auch Kinder jeden Alters nicht das, was verloren geht. Also wir haben uns entschieden, dass wir uns nicht mehr lieben und wir wollen nicht mehr gemeinsam in einer Wohnung leben wir wollen unser Leben nicht mehr teilen, sondern wir sagen den Kindern, wir leben jetzt nicht mehr zusammen. Papa oder Mama zieht aus. Aber es ist eine Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben und es wird uns allen besser gehen. Aber nicht dieses, wir sind jetzt nicht mehr eine Familie und du wirst Papa nicht mehr so oft sehen und wir müssen jetzt alles neu strukturieren, sondern einfach, wir haben eine Entscheidung getroffen, es wird uns damit besser gehen und wir probieren jetzt alle aus, wie das neu funktionieren wird.
Aber zu sagen, es wird uns allen besser gehen, also das ist vielleicht ja der Fall, wenn man vorher schon hochstrittig ist oder es viel gezofft genau, wird, aber wenn die Kinder das bisher gar nicht mitbekommen haben.
Dann ist schwierig, das ist tatsächlich richtig. Also es gibt ja verschiedene Arten von Trennungen. Wenn ich eine Trennung habe von zwei Menschen, die sich einfach nur auseinandergelebt haben, ne? Also ich mache meins, du machst deins und wir sind einfach... Wir haben keinen Kontakt mehr, aber wir streiten auch nicht mehr, was ja oft das Ergebnis ist. Ne? Man streitet ja nur mit jemandem, von dem man noch irgendwas will, mit dem man noch irgendwas auskämpfen will. Für diese Kinder ist eine Trennung oft ein Schock, weil die das überhaupt nicht kommen sehen. Ne? Und da ist es oft für einen der beiden Erwachsenen sogar ein Schock, weil er oder sie gar nicht sieht, dass der andere sich so weit entfernt hat aus diesem System, dass er oder sie sagt, ich will das nicht mehr. Und trotzdem ist, finde ich es wichtig, Kindern eine Perspektive zu geben. Wir trennen uns ja nicht, damit es uns allen schlechter geht. Sondern was wir machen ist, wir wollen eine Veränderung herbeiführen, weil wir, denn nur dann machen wir das, hoffen, dass danach etwas besser wird. Und wenn die Eltern sich viel gestritten haben, dann können die Kinder das noch am ehesten verstehen. Dann gibt es auch ältere Kinder, die schon sagen, ich habe mir das schon gedacht oder oh, endlich. Ja, das passiert tatsächlich auch. Wenn das ganz ruhig war und für die Kinder so aus so einer ruhigen Laufruhe herauskommt, die dann plötzlich unruhig wird, dann ist es noch wichtiger, ihnen zu sagen, es gibt einen Grund dafür, dass wir das machen. Und langfristig ist es besser für uns alle, auch wenn es jetzt erstmal unangenehm wird. In Klammern, was ich den Kindern jetzt nicht sagen würde, steht dahinter ja oft, wir möchten euch nicht eine Beziehung vorleben, in der eigentlich keiner mehr Kontakt zum anderen hat. Und das ist auch nicht das, was wir wollen. Klammer zu. Aber das erkläre ich natürlich erstmal nicht den Kindern.
Das klingt ja so ein bisschen wie Idealwelt, beziehungsweise nicht Idealwelt, aber dass also sich beide hinsetzen und die gleiche Stimme haben, beziehungsweise die gleiche Sprache sprechen. Gut, jetzt komme ich aus einer, also ich bin auch Scheidungskind mit 3-4 Jahren. Ich kann mich nur so rudimentär daran erinnern, aber ich glaube, beide Eltern hätten sich jetzt nicht vor mich hingesetzt und gesagt...
Ich sage auch, du hast mich gefragt, wie sollte es sein? Wie ist es wirklich? Also wenn beide da sind, sagt einer, ja, dein Vater hilft nicht im Haushalt, deine Mutter hat mich betrogen und deswegen reicht's. Also ne, das ist ja der schlimmste Fall. Irgendwo dazwischen liegt meistens die Wahrheit. Ich glaube, wichtig ist trotzdem, wie wir kommunizieren. Ne? Also dass wir einfach authentisch sind, dass wir sagen, hey, ich weiß auch nicht, wie das jetzt wird. Ich bin auch traurig oder wir sind auch traurig. Aber wir werden einen guten Weg finden. Ne? Und das ist wichtig, dass wir den Kindern sagen, wir haben das entschieden, Punkt eins, wir Erwachsenen haben es entschieden, weil die Kinder denken sonst, Mama und Papa trennen sich, die haben sich so oft gestritten, weil ich nicht artig war. Und es darf nicht passieren. Also wir Erwachsenen haben das entschieden. Wir Erwachsenen werden die Konsequenzen tragen und wir Erwachsenen werden dafür sorgen, dass alles gut wird. Das ist der Idealfall. Und dann ist natürlich wichtig, dass wir den Kindern, wenn das irgendwie möglich ist, kommunizieren, du wirst keinen von uns verlieren. Wir lieben dich, wir sind beide für dich da. Ne, das ist ganz, ganz, weil Kinder denken sofort, oh Gott, jetzt kann ich den einen nicht mehr sehen oder jetzt wird alles ganz anders und ich bin alleine. Ne, einfach dieses Wissen, ne? Ich will wissen, wir wollen, dass du weißt, wir sind beide für dich da, wir lieben dich, du hast zwei Eltern, du kannst auf uns zählen, etc.
Jetzt hast du schon ganz gute Argumentationsbasen geliefert, die Eltern sozusagen eben den Kindern mitgeben sollen. Gibt es noch weitere Schritte drumherum, die für eine Stabilität für die Kinder während so einer Trennungsphase passieren können, die Eltern im besten Fall einhalten sollten?
Also ich bin ein großer Fan davon, die Stresssysteme unserer Kinder nicht so stark zu überlasten. Und das bedeutet, eine Trennung ist eine große Veränderung. Für Kinder ist eine Trennung ein Problem, weil sie eine Veränderung im Bindungsgefüge der Familie ist. Und das macht Stress. So, wenn es irgendwie geht, sollten wir versuchen, den anderen Stress, den wir erzeugen, so gering wie möglich zu halten. Also, wenn es geht, sollten die Kinder nicht umziehen. Zumindest vielleicht nicht in den ersten Wochen oder Monaten. Ne, langfristig muss man dann vielleicht doch was ändern, aber nicht dieses, wir trennen uns und wir ziehen morgen aus und du kommst in eine neue Kita und dein Bruder kommt in eine neue Schule und du kannst deine Freundin nur in den Ferien sehen. Bam! Ne, das ist ja the worst case. Also wenn wir Dinge gleich halten können, Wohnort, Freunde, Schule, Kita, Bezugspersonen, Rituale, aber auch solche Dinge wie Haustiere. Viele Familien geben den Hund weg, wenn sie sich trennen. Ich habe letztens gerade mit jemandem aus dem Tierheim gesprochen, der meinte, ja, das ist der Klassiker. Und es ist für die Tiere, für die Kinder noch ein Bindungsabriss, der dann folgt. Also behaltet den verdammten Hamster.
Kein Trennungshamster. Wir wollen keine Trennungshamster.
Genau. Und ich bin tatsächlich so weit runtergegangen, dass ich für meine Kinder, wenn bei uns Veränderungen anstehen, jegliche Art von Veränderungen, dass ich alles beibehalte. Also ich backe die gleichen Kuchen, ich färbe mir nicht meine Haare, ich ändere nicht unsere täglichen Abläufe, ich koche das gleiche Essen. Ne? Also ich versuche wirklich, ich lese die gleichen Bücher vor. Ich habe während der Trennung meiner Kinder, also Katze mit Hut, kann ich von vorne bis hinten auswendig. Ne? Weil das war das Buch, was wir da vorgelesen haben und das haben wir jahrelang, wollten die Kinder dieses Buch hören. Ne? Weil für Kinder, gerade für kleine Kinder, sind es oft die ganz kleinen Dinge, wenn die gleich bleiben können, die da ganz viel Halt kriegen.
Nicola, ich habe ein Interview mit dir gelesen und da sprichst du von einer Trauerbegleitung für Kinder nach der Trennung. Ich finde Trauer, da bin ich tatsächlich erstmal in einem anderen Film, aber ich glaube, es macht total Sinn, dieses Wort zu benutzen, oder?
Ich habe das gewählt für Trennungen, in denen wir tatsächlich einen relativ starken Bindungsabriss haben. Ne? Trauer ist ja eine Bindungsabrissbegleitung. Wenn jemand stirbt, dann haben wir einen krassen Bindungsabriss, den wir bewältigen müssen und das setzt in unserem Bindungssystem ganz viel Stress frei. Wenn wir eine Trennung haben, in denen tatsächlich ein Elternteil zum Beispiel jetzt erstmal über längere Zeit nicht da ist oder sehr, sehr viel seltener da ist, dann haben wir einen ähnlichen Effekt in den biochemischen Systemen, Schrägstrich in den Herzen unserer Kinder. Und manchmal lässt sich das vermeiden. Man zieht einfach eine Tür weiter und die Kinder sehen alle weiterhin jeden Tag und das kriegen das total gut hin und alles ist super. Und manchmal ist es aber so, dass jemand die Stadt verlässt oder sich erstmal zurückziehen muss, um seine Wunden zu heilen. Und das ist auch okay. Und dann ist es einfach nur wichtig, die Kinder gut zu begleiten. Wir können es nicht immer vermeiden, aber wir können die Kinder da durchgeleiten. Und das heißt, wir können mit den Kindern drüber reden. Bei kleinen Kindern heißt es, wir geben ihnen die Möglichkeit zu weinen und auch zu toben und es rauszuschreien. Wir können uns offen mit den Kindern austauschen und auch authentisch sagen, mir geht's auch so. Ich bin zwar froh, dass wir nicht mehr ständig streiten, aber ich vermisse den oder die andere auch. Wir können Verluste benennen und auch wirklich betrauern. Aber das Wichtigste gerade bei großen Kindern ist, dass wir die Klappe halten. Also keine guten Ratschläge, kein ist doch nicht so schlimm, kein das wird schon wieder, sondern ich bin da. Komm, ich hab dich im Arm. Schweigen, zuhören, da sein, streicheln. Sagen und dann durch diesen Prozess gemeinsam durchgehen. Und das kann lange dauern. Je kleiner die Kinder sind, desto weniger können die das rationalisieren und desto eher brauchen die diese Begleitung. Also die ganz Kleinen, das kann auch passieren, dass sie ganz viel weinen und wieder ins Bett machen und da ausflippen, Wutanfälle haben und so weiter. Das geht vorbei, wenn wir nicht dagegen drücken, sondern bei unseren Kindern bleiben.
Das heißt, also im Grunde genommen ist ganz viel von dem, was wir früher gelernt haben, ja eigentlich völlig obsolet, sondern es geht um ehrliche Kommunikation.
Ja.
Also ich sage jetzt mal bewusst ehrliche Kommunikation, weil wir kommen ja aus einer Zeit noch, in der er beschwichtigt wurde und sozusagen irgendwie weggewischt wurde und gesagt hat, nee, das wird alles wieder schön.
Ja, ne? Ja.
So aller Indianer kennt keinen Schmerz und sowas. Genau, brauchst nicht weinen. Genau.
Ja, nee, also ich bin ein großer Verfechter der Radical Honesty. Was nicht heißt, ey, der Pulli ist voll scheiße, wenn du den anhast, sondern Radical Honesty heißt, ich sage wirklich, was ich fühle. Ich bin voll neidisch, wenn du den Pulli trägst, Marco, ich hätte den auch so gerne. Na, das wäre die ehrliche Antwort. Und mit unseren Kindern ist es genauso. Wichtig ist, dass wir, ich sage immer, relax, but don't collapse. Ne? Also wir können ehrlich sein und sagen, für mich ist es auch schwierig und ich sehe deinen Schmerz und es tut mir leid und ich finde es auch doof. Wir dürfen aber nicht kollabieren. Ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Das wird alles furchtbar. Das wäre kollabieren, das geht nicht. Aber radikal ehrlich sein und radikale Annahme der Gefühle der Kinder. Du bist sauer, du bist vielleicht auch sauer auf mich. Ne? Oh, mein Sohn, der war richtig sauer, weil ich ihm seinen Papa weggenommen hatte. In seiner Welt sah das so aus. Ich habe den Papa weggemacht. Ne? Der war richtig sauer. Der war nicht 3 Tage sauer, der war 2 Jahre sauer. Und zwar richtig. Bis ich irgendwann draufgekommen bin, woran es liegt und das gesagt habe. Du bist sauer, ich habe dir deinen Papa weggenommen. Und dann war es vorbei. Und deswegen bin ich immer ein großer Freund von immer dahin, wo der Ärger ist. Immer die Dinge aussprechen, nur dann können sie auf dem Tisch liegen und wir können drauf gucken.
Ist das gleichzeitig auch ein Muster für die Paarkommunikation in dieser Phase? So, weil wie können wir quasi so kommunizieren, dass es am Ende des Tages das, was du gerade sagst, wie wir eigentlich mit unseren Kindern in solcher Phase kommunizieren sollen, das müssten wir ja theoretisch dann auch machen, weil das wäre ja eher authentisch.
Das ist korrekt. Jetzt ist wichtig, in der Paarkommunikation gehen wir schnell in die Schuldzuweisung. In der Paarkommunikation sage ich, Marco, du hast nie den Tisch abgeräumt. Florian, du hast mich betrogen. Du hast, ne? Alle Sätze, die mit du anfangen. Du immer, nie und wieder. Yay! Und schon sitzen wir auf unserem Kriegsross. Und der Trick ist, ich sage meinen Eltern immer, erstens, sei authentisch und rede von dir. Ich kann dieses Gespräch gerade nicht führen. Meine Schmerzen sind noch nicht verheilt. Okay, dann stellt was und wie Fragen statt warum Fragen, statt warum kannst du mittwochs nicht das Kind abholen? Ich verstehe das nicht. Mit deiner neuen Freundin kannst du mittwochs auch zum Schwimmen gehen, weißt du? Dann gibt es nur Stress. Und ich sage, okay, für mich ist es wichtig, dass ich mittwochs zum Yoga gehe, sonst schaffe ich den Alltag mit den Kindern nicht. Wie können wir es lösen, dass du mittwochs die Kinder abholst? Was können wir machen? Statt warum tust du nicht? Also das ist, glaube ich, das sind die absoluten Basics. Wenn wir so kommunizieren, vermeiden wir ganz viel Kampf und finden eher Lösungen.
Ich denke mal irgendwie, also das macht alles Sinn, was du sagst, nur denke ich so, dass viele Paare schon so eingefahren sind, auch in ihrer Kommunikation, dass sie da diese Kurve gar nicht kriegen, oder? Gibt es da einen Tipp, dass ich... Also selbst wenn ich eine unterirdische Kommunikation mit meinem Partner oder meiner Partnerin habe, dass ich trotzdem in der Trennung dann das besser mache?
Der ganze erste Teil meines Buches Trennung ohne Drama geht genau darum. Nämlich, was ja passiert ist, also du hast mich verletzt so sehr, dass ich gesagt habe, ich will mit dir nicht mehr meinen Alltag teilen. Was immer, ob du still gemacht hast oder laut gemacht hast, spielt ja keine Rolle. Und was jetzt passiert ist, mein innerer Bodyguard springt an und will mir das Leben retten. Und der guckt nicht nach draußen, der ist blind. Der benimmt sich so, als würde mich ein Tiger angreifen. Und so benehme ich mich dann auch nach außen. Meine Empathie ist gedrosselt, ich denke nicht mehr nach, ich greife an, ich sage hässliche Sachen etc. Ich verletze dich im Gegenzug. So, wenn jetzt ich das schaffe, das wahrzunehmen und zu sagen, hey, liebes Stresssystem, da ist kein Tiger, da ist nur Marco. Okay, und ich bin zwar sauer, aber der greift mich gerade gar nicht an. Ich bin nicht in Lebensgefahr. Dann kann ich quasi meine innere Führungskraft wieder ans Ruder lassen. Ich kann lernen, mich zu beruhigen, zu atmen und mir zu sagen, okay, wir sind nicht mehr zusammen. Ich muss hier um nichts mehr kämpfen. Ich muss hier nichts erreichen und ich bin nicht in Gefahr. Und dann kann ich wieder anfangen zu denken. Und dann kann ich sagen, stopp, lass uns bitte nicht auf diesem Level miteinander reden. Lass uns das bitte ruhig machen. Und manchmal brauche ich einen Dritten dazu, der mir hilft, der so ein Puffer zwischen mir und dir ist, der sagt, wartet, ihr geht wieder in eure Stressspirale, in euer Muster. Lasst uns doch nochmal dahin kommen, worum ging es wirklich? Es ging um den Mittwoch. Nick will zum Yoga, Marco will schwimmen, was können wir machen? Und manchmal schaffen wir es selber, dass wir uns angucken und sagen, hey, stopp, kämpfen wird uns nichts bringen, lass uns nach Lösungen suchen. Und man kann richtig spüren, finde ich, im Gehirn, wenn man das ein paar Mal trainiert hat, wie so der Verstand wieder anspringt. Und plötzlich siehst du die Situation völlig anders und denkst, warum nochmal genau bin ich gerade so ausgeflippt? Mhm. Ist ein bisschen Trainingssache, gibt es im Buch aber ganz viele Tipps, wie man es macht.
Ja, und kann man da unterscheiden zwischen Müttern und Vätern? Also kann man tendenziell sagen, dass Frauen anders kommunizieren als Männer und dass da Männer vielleicht in eine Falle eher tappen in Sachen Kommunikation als Mütter und umgekehrt natürlich, dass auch die ihre Achillesferse haben? Kannst du da unterscheiden oder ist das wirklich eher eine Charaktersache, wie man kommuniziert und was man hinkriegt und was man nicht hinkriegt?
Also du hast zwei Dinge, Marco. Du hast einmal, haben wir alles gleiche Gehirn, grundsätzlich. Okay, also du hast genauso ein Stresssystem wie ich, du hast eine Amygdala, du hast einen präfrontalen Kortex, ne, du hast ein Empathiesystem in the Cortex und blablabla, das ist alles gleich gebaut. Und es gibt, du kannst es nicht pauschal sagen, weil also zum Beispiel in meiner Trennung war das so tatsächlich, dass ich einen Partner hatte, der sehr viel ruhiger war als ich und ich sehr viel impulsiver bin und eher so outgoing. So, jetzt ist es aber so, dass wir natürlich von der Gesellschaftsstruktur her, wie wir Jungs und Mädchen großziehen, Mädchen eher beibringen, emotionale Arbeit zu leisten, den anderen zu verstehen, Fürsorgearbeit zu leisten und Jungs eher nicht beibringen, über Gefühle zu sprechen. Die wollen dann über die Sache sprechen. Ne? Ja, aber das ist doch 7.30 Uhr und da kann ich doch nicht und weißt du, dass ich 10 Minuten mit dem Auto und außerdem muss der Wagen ja noch geparkt werden. So, sie will aber über Gefühle sprechen, was er gar nicht kann, gar nicht gelernt hat vielleicht und sagt, aber ich fühle mich nicht gewertschätzt und ich brauche das von dir. Und da knallt die Kommunikation oft aufeinander. Das kann man pauschal nicht sagen, aber natürlich sind wir von der Struktur in der Gesellschaft immer noch so, dass wir mit Jungs nicht über Gefühle sprechen und mit kleinen Mädchen schon. Das merken wir schon, wenn die drei sind.
Okay. Du hast vorhin schon mal was angesprochen, was ich ganz gerne nochmal aufgreifen würde. Und zwar hast du von verschiedenen Arten von Trennung gesprochen. Mhm. Wie unterscheiden sich denn diese und was bedeutet das für die Eltern und die Kinder? Kannst du das ganz kurz einsortieren?
Also wir haben in der Trennungsforschung 5 Arten von Beziehungen, die identifiziert worden sind. Also es gibt diese 40 Jahre Studie über Trennungsfamilien. Und wir haben 5 Formen von Beziehungen identifiziert. Und es ist tatsächlich so, wie die Beziehung lief, so wird die Trennung sein. Und ich habe es deshalb ins Buch aufgenommen, weil ich es so wichtig finde, den Leuten zu sagen, nur weil deine beste Freundin oder dein Bruder sich total friedlich getrennt hat, heißt es nicht, dass wenn die sagen, mach das so, mach das so, mach das so, dass es bei dir auch funktioniert. Wir können nicht sagen, meine Trennung ist so wie deine Trennung. Da gibt es einfach diese 5 Regeln, wenn man die beachtet, ist alles gut. Weil die Trennung ist so, wie die Beziehung war. Also zum Beispiel, es gibt das klassische Paar, ne, die häufigste Form der Beziehung zwischen zwei Menschen in unserer Gesellschaft sind Leute mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Also der eine will reden und der andere fragt, worüber denn? Der eine sieht ein Problem, der andere sagt, ich weiß gar nicht, was du hast und mauert. Ja, und diese Sprachlosigkeit zwischen den Partnern ist im Trennungsfall ein Problem, weil es nicht leicht ist, Probleme zu lösen, wenn man nicht gemeinsam einen Blick drauf hat. Oder eine Beziehungsform, die wir haben, ist Leute, die so nebeneinander herleben, die eigentlich keine Beziehung brauchen. Ne, diese Beziehungen sterben so still und leise und das kann ein Vorteil sein, weil da sehr sachlich und ruhig über die Dinge gesprochen werden kann, weil da eh nie so die Emotionen hochgekocht sind. Das Gegenteil dazu ist so eine ich liebe dich, ich hasse dich Beziehung zwischen zwei Rockstars, die sich ständig streiten, vertragen, dann haben wir wieder Sex, dann streiten wir wieder, dann vertragen wir uns wieder und wenn die sich trennen, haben wir oft einen Rosenkrieg, ne, weil da so viel Energie im System ist. Und so kommt es halt drauf an, was für eine Beziehung habe ich geführt. Habe ich eine relativ stabile, gleichberechtigte Beziehung geführt? Dann kann ich oft auch nach der Trennung gut zusammenarbeiten. Oder habe ich eine sehr traditionelle Beziehung geführt? Ne, das, und dann kann es schwierig sein, in neue Rollen nach der Trennung zu finden. Genau, und mir war einfach wichtig, den Leuten zu sagen, lasst euch nicht von jemandem erzählen, so oder so muss man es machen, weil wir haben keine Blaupause dafür. Es sind unterschiedliche Systeme.
Okay, aber um mal den Hörern und Hörerinnen ein bisschen Mut zu machen, also dein Buch heißt ja Trennung ohne Drama, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Zahl gelesen habe. Ja, tatsächlich scheint es ja so zu sein, dass die meisten Trennungen auch ohne Drama ablaufen, oder?
85%.
Drama muss man jetzt natürlich auch noch definieren. Ich meine, was heißt Drama? Ein bisschen Drama ist wahrscheinlich immer dabei, aber gut, du bestätigst, dass 85% heißt, das läuft so, dass man im Anschluss, dass beide Eltern im Anschluss noch sich in die Augen schauen können und auch noch einen guten Kontakt zu den Kindern haben. Heißt das ohne Drama?
selbst wenn wir so eine Rockstar-Beziehung hatten, kann es sein, dass wir 10 Monate Drama haben. Die gute Nachricht ist, dass die meisten Trennungsfamilien nach 18 bis 24 Monaten wieder in ruhiges Fahrwasser kommen. Das heißt, selbst wenn es schwierig ist, jetzt gerade, finde ich es immer wichtig, die lange Perspektive zu gucken und sich klar zu machen, es muss nicht schwierig bleiben.
Ich muss da immer an den Film, den habe ich das letzte Mal, als wir so eine ähnliche Folge oder in die Richtung gemacht hatten, immer den Film Der Rosenkrieg. Kennst du den noch aus den 80ern mit Michael Douglas und glaube, Kathleen Turner? Nee, wie hieß sie?
Da kommen da nicht auch Kronleuchter runter und so Sachen? Das ist doch total krass.
So. Also ja, das ist so mein, also das ist für mich das Drama, wenn man Drama definieren würde, glaube ich.
Mhm. Na gut, aber es passiert ja, in der Regel passieren ja andere Sachen, ne? Also das Drama, was wir heutzutage haben, dreht sich ja dann um solche Sachen wie Sorgerechtsprozesse, Umgangskämpfe und solche Sachen. Ne? Also wir schießen keine Kronleuchter mehr runter, aber da geht es teilweise schon auch mit harten Bandagen zur Sache.
Was sind denn die häufigsten Fehler der Eltern bei einer Trennung, die sie machen können beziehungsweise häufig machen?
Also ich glaube, der größte Fehler, und der ist auch am schwierigsten zu vermeiden, ist, dass wir über den Ex-Partner die Ex-Partnerin herziehen. Dein Vater hat, deine Mutter ist. Und das tut den Kindern irre weh und es ist so schwer, das nicht zu machen. Aber es verletzt die Kinder total und sie verstehen das nicht. Das zweite ist, dass wir jetzt plötzlich streng mit den Kindern sind oder ultra laissez-faire. Ne? Also entweder haben wir das Gefühl, also immer wenn die bei ihrer Mutter sind, da machen die, tanzen die auf den Tischen, also werde ich jetzt mal hier ordentlich die Zügel anziehen. Oder alternativ, immer wenn die Kinder da sind, ist es so streng, also dürfen die bei mir machen, was sie wollen, oder ich will in gar keinen Konflikt mehr gehen. Also ich will jetzt den Kindern alles recht machen, ne? Und beides tut den Kindern nicht gut.
Also das ist alles eine Form der Manipulation ja eigentlich, oder? Jeder Fehler, den du begehen kannst, also hört sich jetzt für mich so an. Also Manipulation in Form von, ich möchte am Ende ja eine andere Positionierung erreichen bei meinem Kind als der zukünftige Ex-Partner, zukünftige Ex-Partnerin.
Das ist aber auch Hilflosigkeit oder noch Schmerz, der aber halt dann in den falschen Kanal geht. Ne? Anstatt mir jemanden zu suchen, mit dem ich reden kann und bei meinem besten Freund mal ordentlich die Sau rauszulassen und ansonsten mich loyal zu verhalten, muss der Schmerz halt irgendwo hin, geht halt zu den Kindern, ist halt die falsche Adresse. Genau. Mhm. Und dann ist es so, dass viele getrennte Eltern ganz schnell Nägel mit Köpfen machen wollen, haben vielleicht schon lange auf die Trennung gewartet oder sind gerade extrem zerstritten und jetzt wollen sie die Sachen eintüten und Pflöcke einrammen und das sind meine Rechte und so will ich das und so weiter. Und es ist immer schlecht, in der Hitze des Gefechtes so schwerwiegende Entscheidungen zu treffen. Ne? Und deswegen würde ich immer warten, bis so die erste Krise vorbei ist, damit man nicht versucht, so in der Wutposition festzuzurren, wo man vielleicht 6 Monate später denken würde, naja, es hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Ne? Also Zeit hilft.
Nun ist es so, dass ja viele Paare, die sich trennen, natürlich, und das ist ja auch gut so, ihre Kinder im Blick haben, die sollen die Trennung gut überstehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man darüber hinweg vielleicht seine eigenen emotionalen Bedürfnisse so ein bisschen vernachlässigt. Und es gibt ja einen guten Grund, dass man sich trennt, weil man einfach ein schlechtes Gefühl hatte. Wie kriegt man das in den Griff, dass man auf der einen Seite halt seine Kinder gut begleitet, wie du ja auch empfiehlst, aber halt auch sich nicht vernachlässigt. Gibt es da irgendwie einen Tipp?
Also der erste Tipp ist, dass die Kette bricht immer am schwächsten Glied. Und das sind in der Regel tatsächlich die Kinder. Das bedeutet, als erstes muss ich, und so erwachsen muss ich sein, meine Kinder im Balance halten. Okay, wenn mir da das System auseinanderbricht, habe ich ein Problem. Das zweite ist, dass wir schauen müssen, wie kann ich für mich sorgen und dafür Räume brauchen. Also ich bin großer Verfechter des Konzepts der getrennten Räume. Ne? Also ich kann nicht vor meinen Kindern weinen und toben und schreien und Teller werfen, aber wenn ich das brauche, muss ich mir einen Raum schaffen, wo ich das kann. Und dann sind es die ganz banalen Dinge, die wir beachten müssen. Also wirklich so banal bis zu trinke genug Wasser, geh jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett, nutze Pausen, um einmal deine Schultern zu entspannen, guck abends keine gruseligen Nachrichten auf dem Handy, es wird dein Stresssystem weiter hochdrehen und du wirst in Panik geraten. Ja, etablier ein Unterstützungsritual, wenn du merkst, so jetzt kann ich mit den Kindern nicht mehr, jetzt drehe ich durch, dann rufe ich meine beste Freundin an oder jeden Tag um 16 Uhr telefoniere ich mit meinem besten Freund, meiner Mutter, wem auch immer. Und vermeide Menschen, die dir nicht gut tun. Und dazu gehören auch Leute, die ständig über deinen Ex, deine Ex schimpfen. Ne? Also wenn du jemanden hast, der ständig sagt, ja, der ist ja auch wirklich ein Glück, ist der weg und so. Das dreht unser Stresssystem hoch und macht uns aggressiv, wo Aggression nichts bringt.
Mhm. Das finde ich total spannend, gerade den letzten Punkt, so meide Menschen, die dir nicht gut tun. Ich denke nur oftmals so, wenn in solchen Trennungsprozessen oftmals dann auch Anwälte irgendwie eingeschaltet werden, was ja oft ist, deren Job es ja ist, für mich Partei zu greifen, aber natürlich dann in der Abgrenzung vielleicht auch genau das machen, wovon du gerade abgeraten hast. Also kommst du da irgendwie raus aus dieser Nummer?
Ja, yeah, just don't do it. Also wenn es irgendwie geht, würde ich immer versuchen, Anwalt und Familiengericht zu vermeiden. Das ist immer der allerletzte Gang. Anwälte können gut sein, um sich mal um die rechtliche Situation nach einer Ehe oder so zu informieren. Aber Anwälte sind keine Eheberater, keine Posttrennungsberater. Die sehen die rechtliche Situation und das ist auch ihr Job, juristisches Personal. Und die sagen, das können sie machen, das können sie nicht machen. So. Und das sind ihre Rechte, wenn wir die vertreten sollen, müssen wir jetzt das und das und das machen. Aber das sind keine guten Mediatoren in der Regel, wenn sie dafür nicht ausgebildet sind. Das heißt, es lohnt sich immer erstmal, zum Beispiel in eine Mediation zu gehen oder versuchen, das anders zu lösen.
Hm. Wie ist es denn mit einem Freundeskreis? Also jetzt mal abgesehen von den Menschen, die einen vielleicht nicht gut tun oder über den Ex-Partner, Ex-Partnerin herziehen, aber es ist ja meistens so, dass gerade wenn man lange verheiratet ist, man ja gemeinsame Freundeskreise hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Freundeskreis existiert, der nur einem selber, also mit dem man nur alleine kommuniziert hat, ist relativ gering. Das heißt, man stößt ja regelmäßig den auf Menschen, die ja irgendwie Fragen stellen über die Situation, wie läuft's gerade und so. Das kann ja auch so ein Stresssituation, so ein System ja anheizen permanent, weil man ja irgendwie gar nicht mehr runterkommt aus dem Ganzen, genau. Oder?
Und auch hier hilft Radical Honesty. Ey, danke, dass du fragst. Ich versuche gerade ein bisschen runterzukommen und mich nicht ständig in den Sachen zu drehen. Ich will da gerade nicht drüber reden. That's it.
Hm. In deinem Buch sprichst du über das Wachstum von Familien durch eine Trennung. Also, ne, so wie häufig Herausforderungen ja zum Wachsen wir brauchen. Wie können Eltern diese positive Perspektive bei ihren Kindern vermitteln? Also, ich meine, es ist ja schon schwer genug überhaupt, ne? Wir haben das ja am Anfang gehabt. Also, wie die beste Kommunikation aussehen sollte mit Kindern, was ja einem manchmal selber nicht leicht fällt. Jetzt auch noch die nächsthöhere Stufe. Wir wachsen mit so einer Herausforderung. Wie mache ich das einem 8-Jährigen beispielsweise klar?
Also der erste Schritt ist, dass ich selber dran glaube. Dass mir selber klar ist, okay, das ist jetzt eine harte Zeit, aber wir werden da durchgehen und wir werden hinterher stärker sein als vorher. Und das kann sogar sein, ich kenne sogar Familien und gar nicht so wenige, wo die Partner sich nach einiger Zeit nach der Trennung besser vertragen als in der Beziehung. Dann sagen wir mal ehrlich, wenn ich Kinder mit jemandem habe und ich trenne mich, dann sehe ich den unter Umständen nicht mehr, nicht weniger, sondern mehr. Und ich telefoniere nicht weniger, sondern mehr, weil 1000 Dinge abzustimmen sind. Ne? Und es ist durchaus möglich, dass das besser wird. Und wenn ich das selber in mir trage, dann kann ich es auch den Kindern vermitteln und ganz authentisch sagen, das sieht gerade unangenehm, aber auf lange Sicht wird es besser sein. Und wir kriegen das hin. Das Wichtigste ist, wir gehen da gemeinsam durch und wir schaffen das.
Ja, total wichtiger Aspekt, auch dieser Gedanke so, okay, wir trennen uns und wir sind kein Paar mehr, aber wir bleiben Eltern und wir werden ja ewig verbunden sein, oder? Das muss man sich tatsächlich ja immer wieder vergegenwärtigen, dass das kein Ende ist, auch wenn die Beziehung zu Ende ist.
Genau, sage ich meinen Leuten immer, wenn sie zu mir kommen, bevor sie sich trennen, habe ich ja auch, dass Leute sagen, oh, ich würde mich gerne trennen. Das ist das Erste, was ich ihnen sage, ist, ich sage, okay, überlege dir, dass du hinterher mit diesen Menschen noch mehr zu tun hast als jetzt. Also wenn du fliehen willst, ist es nicht der richtige Weg. Dann geh lieber durch die Kämpfe durch. Du wirst sowieso durch müssen. In der Beziehung oder außerhalb der Beziehung.
Ja, sehr spannend. Du hast gerade, als wir über Anwälte gesprochen haben, hast du gesagt, so viel wichtiger ist erstmal ein Mediator. Was gibt es denn noch für Unterstützung? Also man kann natürlich dein Buch kaufen.
Genau.
Mediator. Was können Väter und Mütter noch tun, die, ich sag mal, vielleicht kurz vor einer Trennung stehen oder sich mit dem Gedanken anfreunden, wenn man sowas sagt.
Also Paarberatung, Paarcoaching, Paartherapie ist immer eine Option. Also auch nach einer Trennung, ne, um aufzuarbeiten, was ist da eigentlich passiert. Dann gibt es Mediationsstellen, Familienberatungen. Das können Einrichtungen der Jugendhilfe sein und ähnliches. Wichtig ist, dass die nicht unsere Probleme lösen. Also nicht zum Jugendamt gehen und sagen, wir haben Paarprobleme, dafür sind die nicht zuständig. Die sind zuständig fürs Kindeswohl. Das ist das, was die machen. Also ich würde versuchen, Profis zu finden, die sich zwischen mich und meinen Partner schalten und die uns helfen, und das ist wichtig, die jeweiligen Perspektiven zu verstehen. Wenn ich also jemanden habe, der versucht, für einen der beiden Partner, und das kann auch in der Mediation passieren, wenn man der Mediator, der Mediatorin sich einfach auf eine Seite schlägt, dann kann ich das sofort abbrechen, weil das wird niemanden ein Stück weiter helfen. Es passiert aber oft. Also wirklich mit Ausdauer jemanden suchen, der uns hilft, gegenseitig unsere Perspektiven zu verstehen, um dann gemeinsam Lösungen zu finden. Und zwar nicht Lösungen, denen einer zähneknirschend zustimmt, weil die sind sehr kurzlebig, sondern Lösung, wo beide sagen, okay, das probieren wir jetzt mal ein paar Monate und dann gucken wir, was passiert.
Marco, hast du noch Fragen?
Also keine Frage, aber eine Anmerkung. Ich finde, das war ein total mutmachendes Gespräch, weil, also auch wenn ich jetzt nicht vor einer Trennung stehe, aber ich finde so diesen Ausblick, den du gegeben hast, so, und dass das nicht das Ende ist, finde ich, wie gesagt, schon mutmachend und ist einfach eine Perspektive. Aber du hast, glaube ich, noch eine Frage, Flo, oder?
Also ich unterschreibe das, was du gerade sagst. Und ich glaube, das kann man sicherlich nochmal untermalen mit einem Musikwunsch oder sowas, mit so einem Lied, was man auf die Playlist legen kann. Weil das ist ja letztendlich, ne, unsere Tradition, am Ende einer Folge die Gesprächspartnerin dann immer nach einem Musikwunsch zu fragen. Was würdest du thematisch vielleicht nehmen, nutzen, hören?
Also ich würde tatsächlich von Pink Trustfall nehmen. Sie singt in dem Song an einer Stelle "Go where love is on our side". Und ich finde diesen Song, es fühlt sich an, als würde man ins Nichts fallen. Davon erzählt sie ja auch. Und in Wirklichkeit bewegen wir uns aber immer auf das Licht zu. Und wenn wir das im Herzen nicht vergessen und uns fallen lassen und sagen, okay, ich werde immer versuchen, dahin zu gehen, wo die Liebe ist, auch egal wie wütend ich bin, egal wie verletzt ich bin, lass uns immer dahin gehen, wo die Liebe ist, dann können wir nicht fallen, sondern fliegen. Und das, finde ich, ist eine sehr mutmachende Message.
Total schön. Passt auf jeden Fall, finde ich.
Finde ich auch. Diesen Pink-Song setzen wir auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die, Achtung, jetzt kommt Werbung, man genauso abonnieren kann wie diesen Podcast natürlich selbst. Abonnieren, hören, weitersagen, bewerten mit 15 Sternen, wie auch immer. Und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, wenn ihr eine Frage habt zu diesem Podcast oder auch zu diesem Thema. Und Flo weiß, an wen diese E-Mail geht.
Genau, die geht immer an mich, an podcast@echtepapas.de.
Genau. Nicola, dein Buch haben wir schon erwähnt. Das ist, glaube ich, dein ganz aktuelles Buch, liegt wahrscheinlich in jeder Buchhandlung stapelweise aus. Aber du machst ja noch ganz, ganz viel mehr und hast dich natürlich nicht nur auf das Thema Trennung konzentriert. Wenn noch jemand etwas anderes von dir wissen will, wo findet er dich am besten? Wo treibst du dich rum? Welche Social-Media-Kanäle sind deine?
Also am besten findet ihr mich über das Artgerecht-Projekt. Und bald auch wieder hoffentlich über meine Website nicolaschmidt.de. Aber wenn man bei Instagram, bei Facebook Artgerecht-Projekt eingibt, wenn man bei Google Artgerecht-Projekt.de eingibt, dann findet ihr uns. Dort findet ihr die Bücher, unsere Camps, unsere Seminare, unsere Ausbildungen und auch den Kontakt direkt zu mir über das Kontaktformular.
Okay, und magst du spoilern, was in den nächsten Monaten bei dir so auf der Agenda steht? Auf was können wir uns freuen, wenn du schon was verraten darfst?
Also ich habe gerade das Schulkindbuch abgegeben, das kommt jetzt gerade raus. Also zum Thema Schulkinder, da geht es um, also nicht nur um Schule, sondern auch um Geld, um Essen, um Sex, um Aufklärung. Das ist das nächste, was jetzt kommt. Und ich habe gerade für Ravensburger zwei Kinderbücher geschrieben, zum ersten Mal. Und die kommen jetzt demnächst auch raus. Eins für die ganz Kleinen, so ein Pappbilderbuch für Babys. Und eins zum Thema Konfliktlösung für die etwas Größeren. Und da freue ich mich drauf, weil das habe ich noch nie gemacht.
Okay, das ist echt spannende News. Und ich denke mal, spätestens mit dem Grundschulbuch werden wir uns hier wieder hören.
Cool.
Das oder? Ein spannendes Thema.
Definitiv.
Gut. Ja, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst mit diesem doch sehr heiklen Thema, heikel, aber wichtig.
Genau. Vielen Dank.
Und Schiff
ahoi, sagt man, glaube ich. Ne?
Ja. Wir sagen immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Ah, oh. Ich lebe nur in Hamburg. Ich weiß nicht, wie das mit dem Wasser geht.
Du lebst nur in Hamburg. Gut.
Ja, Nicola, dann hören wir dich hoffentlich bald wieder. Und alle anderen Hörer und Hörerinnen hören wir vielleicht, wenn es gut läuft, schon in 2 Wochen wieder.
Mach's gut. Genau. Bis dahin. Dann. Danke.
Tschüss.